Ja, Geschwister, ich bin froh zu sein, bei euch zu sein, mit euch über das Wort Gottes nachzusinnen, darüber nachzudenken, und ich hoffe, ihr werdet auch heute gestärkt und getröstet und ermahnt, weil ich will nicht meine Speise weitergeben, sondern Gottes Speise, das Wort Gottes. Es ist das einzige Buch, das wirklich Kraft geben kann, erneuern kann. Denn Gott spricht durch sein Wort. Wir feiern heute Palmsonntag und wir gedenken auch heute an den Einzug Jesu Christi nach Jerusalem. Und darum soll es auch heute gehen in unserem Text. Schlagt mit mir gemeinsam auf das Lukas-Evangelium, Kapitel 19. Lukas 19, die Verse 28, ab Vers 28. Lukas 19, ab Vers 28. Und bevor ich diesen Text vorlese, will ich nochmal beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du allgegenwärtig bist und dass du auch hier in diesem Raum bist, dass du nicht nur um uns herum bist, dass du in uns bist, in uns wohnst und dass wir dich reflektieren und dich widerspiegeln dürfen durch unser Leben. Und ich bete jetzt, Herr Jesus, dass du wirkst, dass du mich gebrauchst, das Wort Gottes in aller Klarheit weiterzugeben, sodass wir es verstehen. Denn nur wenn wir es verstehen, werden wir auch gestärkt und getröstet. Wir bekommen mehr Erkenntnis und wachsen näher zu dir hin. Und so bete ich darum, Herr, dass du durch den Heiligen Geist wirkst und uns dein Wort verstehen lässt, es verinnerlichen lässt. Amen. Lukas 19, ich lese mal ab Vers 28. Dort heißt es: Und nachdem er das gesagt hatte, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger. Und er sprach: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht so zu ihm: Der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr braucht es. Und sie brachten es zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Und sie sprachen: Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Bis hierhin erstmal soll es gehen. Mit diesem Text wollen wir uns heute befassen und so wie ich das immer handhab, gehen wir Vers für Vers durch. Wir versuchen, diese Verse auseinanderzunehmen, zu verstehen, was meint Gott hier? Was ist damit gesagt? Um was geht's? Wir fangen an mit den ersten beiden Versen. Ich lese sie nochmal vor. Und nachdem er das gesagt hatte, zog er weiter und reiste hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er in die Nähe von Bethphage und Bethanien kam, zu dem Berg, welcher Ölberg heißt, da sandte er zwei seiner Jünger. Jesus richtete seinen Blick fest auf Jerusalem. Das sehen wir, wenn wir dann zurückblättern im Lukas-Evangelium, Lukas 9, Vers 51 und 53. Er wusste, dass er jetzt nach Jerusalem reisen wird. Dort, darauf war er gerichtet, dort wusste er, er wird sterben. Er wusste, dass ihn die Menschen ablehnen werden, dass sie ihn kreuzigen werden. Dreimal im Lukas-Evangelium sehen wir, wie Jesus Christus seinen Jüngern prophezeit, dass er verspottet wird, dass er getötet wird und am dritten Tag wieder auferstehen wird. Aber genau deswegen ist Jesus Christus gekommen. Deswegen ging er nach Jerusalem. Ja, was lesen wir in Markus 10, 45? Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja, das war Gottes fester Plan bereits vor Erschaffung der Welt. Er sendet seinen Sohn, der Sohn blickt auf Jerusalem, reist dorthin mit dem Ziel, dort auch zu sterben, am Kreuz. Es ist nicht, dass irgendwie etwas außer Kontrolle geraten ist, er wusste ganz genau, was auf ihn zukommt. Jesu Blick war also auf Jerusalem gerichtet. Und wenn wir hier jetzt so das gesamte 19. Kapitel mal noch kurz betrachten, dann sehen wir, dass Jesus davor, bevor er nach Jerusalem zog, noch in Jericho war. Ja, in Jericho, kurz vor Jericho, sehen wir, dass er zwei Blinde geheilt hatte. Unter anderem wird ein Name genannt, Bartimäus. In Jericho selbst hat er den Oberzöllner Zachäus entdeckt auf dem Baum, sagt: Zachäus, komm runter, heute muss ich bei dir einziehen. Zachäus kam zum Glauben und anschließend reiste er dann von Jericho Richtung Jerusalem. Es war schon ziemlich am Ende, weil Jericho war nicht mehr so weit weg. Diese Straße auch von Jericho nach Jerusalem, das war eine Straße, gerade eine Pilgerstraße. Dort war viel los. Also wir müssen im Hintergrund behalten, als Jesus von Jericho auszog, waren sehr viele Menschen auf diesem Pilgerweg. Er war nicht alleine, er reiste nicht alleine, ja. Viele Juden reisten nach Jerusalem, um das Passa zu feiern. Es war Passazeit. Das Fest brach an. Ja, wenn wir so uns einen Überblick verschaffen, wer dort alles unterwegs war, dann können wir sagen, nun, viele Pilger, ja, die Straße war voll von Menschen und vor allem auch um Jesus herum bildeten sich große Menschenmassen, gerade um ihn. Darunter waren auch seine Jünger, ja, die ihn liebten, die ihm nachgefolgt sind. Darunter waren auch viele Juden, die einfach auch seine Wunder gesehen haben, seine Heilungen miterlebt haben, ja, neugierig waren und mitzogen. Und dann schlossen sich noch die Pilger an, die sowieso unterwegs waren, nach Jerusalem, das Passa zu feiern. Ja. Und gerade weil Jesus auch auf Jerusalem zusteuerte, standen viele Juden um ihn herum auch in der Erwartung, dass er, der verheißene Messias, jetzt sein Reich aufbauen wird und sie auch von der Macht befreien wird. der Römer, von dieser Knechtschaft. Schaut mal hier, findet ihr sogar im Kapitel 19, Vers 11. Da heißt es: Als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war, und sie meinten, also die Juden, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Also die Erwartung war da, der Messias kommt, endlich, endlich. Das Königreich des Messias kommt. Nun, auf dem Weg Richtung Jerusalem näherte sich Jesus zwei Dörfer. Das haben wir gerade gelesen in den Versen 28, 29. Ich weiß nicht, ob man Betphage sagt oder Betphage. Ich sage einfach Betphage. Ein Dorf war Betphage, das andere Bethanien. Genau. Wenn wir uns den Text von jetzt Lukas, Matthäus und Markus noch hinzunehmen oder anschauen, dann könnte man meinen, dass Jesus direkt von Jericho in ein Dorf ging, einen Esel nahm und nach Jerusalem. Aber Johannes 12, Vers 1 sagt uns, dass Jesus zuerst nach Bethanien kam, 6 Tage vor dem Passa. Das heißt, 6 Tage vor dem Freitag, und dort blieb und auch dort nächtigte. Dort gab es dann auch ein Gastmahl, und Maria salbte Jesu die Füße mit dem kostbaren Nardenöl. Ich denke, die Passage kennen wir ja, für sein Begräbnis. Also er befand sich in Bethanien, und Bethanien selbst war auch nicht weit von dem anderen Dorf Betphage entfernt. Ja. Ich will kurz ein paar Worte zu diesen Dörfern sagen. Ja, nicht viel, aber ein paar Worte. Bethanien heißt übersetzt Haus des Armen oder Haus des Elends. Es war ein Dorf etwa 3 Kilometer weit weg von Jerusalem. Und wir sehen auch in den Evangelien, dass Jesus immer wieder dieses Dorf besucht hat. Und dort auch übernachtete, ja. Dort lebten dann Martha und Maria und der auferstandene Lazarus, ja, den Jesus dann in Johannes 11 von den Toten auferweckt hat. Und auch von einem Aussätzigen namens Simon, welchen Jesus also höchstwahrscheinlich auch geheilt hat, lebte dort in Bethanien. Zu Betphage, das heißt übersetzt Feigenhaus. Es war ein kleines Dörfchen, nicht weit weg von Bethanien. Sehr viel über dieses Dorf weiß man jetzt nicht, aber es heißt von den Rabbinern, dass Betphage der Teil von Jerusalem war, der am weitesten entfernt war. Also ziemlich so am Rand, weit draußen. Es gehörte noch genau zu Jerusalem. Diese beiden Dörfer, Bethanien und Betphage, die lagen am Ölberg. Am Ölberg. Der Ölberg war eigentlich so eine lange Bergkette oder ein Teil einer längeren Bergkette. Und der Ölberg selbst hatte 3 Spitzen oder 3 Kuppen. Die waren ungefähr so 800 Meter, sagt man, hoch. Zur Zeit Jesu wuchsen dort auch sehr viele Ölbäume, ja, oder Olivenbäume, aus denen man das Öl gewann. Das heißt sogar, habe ich mal im Lexikon nachgelesen, dass am Ölberg oder im Garten Gethsemane auch solche Bäume noch stehen. 2000 Jahre alt. Extrem alt. Genau. Also diese beiden Dörfer lagen dort am Ölberg. Und als Jesus sich nun dort am Ölberg aufgehalten hat, also bei diesen Dörfern, gibt er 2 von seinen Jüngern folgenden Auftrag. Er sendet sie hinaus. Und was lesen wir? Schaut mal her in Vers 30 und 31. Da sandte er 2 seiner Jünger und sprach: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los? Dann sprecht zu ihm, der Herr braucht es. Der Herr braucht es. Also er sagt, Jesus sagt zu zwei seinen Jüngern, geht in das Dorf, das vor euch liegt. Also in welches Dorf? Bethanien oder Bethphage? Nun, für mich ist es offensichtlich, vielleicht mag einer anders denken, aber ich denke, hier ist sehr Bethphage gemeint. Wie schon vorhin gesagt, Jesus war 6 Tage vor dem Passa in Bethanien, übernachtete und blieb dort. Und es wäre jetzt komisch, wenn er jetzt seine 2 Jünger nochmal nach Bethanien schickt, woher er doch gerade kommt. Ja. Genau, deswegen kommt eher Bethphage in Frage. Er sendet seine 2 Jünger dorthin und Jesus gibt ihnen klare Anweisungen und prophezeit ihnen. Er sagt ihnen ganz klar, was sie vorfinden werden. Ja. Es gibt manche Ausleger, die sagen, dass Jesus dort in Bethphage Bekannte hatte, Freunde, die ihn in seinen 3 Jahren Dienst dann kennengelernt haben, von ihm auch Segen erfahren haben und ihm dann auch als ihren Herrn jederzeit helfen wollten, sei es auch durch einen Esel. Also man geht davon aus, dass das eine Auslegung wäre. Ich denke eher nicht. Ich denke nicht, dass das so war. Ich denke, dass Jesus ganz klar souverän und allwissend hier handelt und das hier auch zur Geltung kommt. Es hat mich gleich an ein paar andere Parallelstellen erinnert. Vielleicht kennt ihr das aus Matthäus 17. Matthäus 17, Vers 27, da ging es gerade um die Tempelsteuer, als Jesus mit Petrus unterwegs war. Und was sagt er? Geh hin an den See, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst. Und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter finden, den nimm und gib ihm für mich und dich. Und Petrus macht das und genauso trifft es ein. Genauso. Nicht anders. Oder es gab noch eine zweite Stelle, da ging es gerade um das Passamahl. Das finden wir ein paar Kapitel, vielleicht könnt ihr das gleich mit nachschlagen, Lukas 22. Schaut mal her, da sagt er genau das, also Ähnliches. Also die Jünger fragen ihn, ja Herr, wo werden wir das Passamahl feiern? Wo? Und was sagt Jesus? Ist das schon der Text? Vers 10, gell? Ups. Entschuldigung. Lukas 22, da Vers 10, genau. Und er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt hineinkommt, so wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Ist schon krass, ja? Geht hinein und gerade in dem Moment kommt einer mit dem Wasserkrug. Dem folgt in das Haus, wo er hineingeht und spricht zu dem Haus hin, der Meister lässt dir sagen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Und jener wird durch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet es zu. Und dann guckt mal Vers 13, sie gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und ich denke auch genau so kommt das Gleiche hier zur Geltung. Geht in das Dorf, dort findet ihr ein Eselsfüllen angebunden, bindet es los, wenn sie euch fragen, sagt der Herr braucht es, alles souverän, genau so, Schritt für Schritt, geht es voran und kommt zustande. Nicht anders. Es wird keine Diskussion geben, ja, dieser Satz reicht aus, der Herr braucht es, alles klar, geht. Ist interessant, ja, das so zu betonen, wie alles unter Kontrolle ist. Jesus steht über allem, er weiß genau, was passiert. Nichts gerät irgendwie außer der Planung Gottes. Alles ist im Plan drin. Alles läuft nach Detail, Stück für Stück. Geht in das Dorf und sogleich werdet ihr ein Füllen angebunden finden. Dieses Füllen oder Fohlen, also auf Griechisch heißt es Polos, ist ein Jungtier, ein Junges und in diesem Fall ein Eseljunges. Ja, wenn wir die anderen Texte in den Evangelien auch noch berücksichtigen, dann sehen wir, dass Matthäus auch über eine Eselsmutter spricht. In Matthäus 21, 2 heißt es, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, die bindet los und führt sie zu mir. Also kurz gesagt, die Jünger werden in diesem Dorf Bethphage zwei Esel finden. Nicht nur ein, zwei. Die Mutter und das Junge dazu, ja. Beide sollen sie zu Jesus bringen. Hier haben wir gelesen, über das Füllen heißt es, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Warum wird das gesagt? Warum ein Esel, auf dem noch nie jemand gesessen hat? War nicht einfach. Diese Stelle ist nicht so einfach. Ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert, auch im Alten Testament. Was können wir so herausfinden über, man sagt gut, ein Esel, auf den noch niemand gesessen hat. Was heißt das? Es ist im Prinzip ein Tier, das noch nie wirklich benutzt wurde. Zum Arbeiten auch. Es wurde nicht gebraucht. Es hat noch nie wirklich gearbeitet. Und wenn wir so im Alten Testament mal nachschlagen, ihr braucht nicht diese Stellen alle nachschlagen, aber 4. Mose 19, 5. Mose 21, 1. Samuel 6, sehen wir, dass von Tieren die Rede ist, gerade von Kühen. Rote Kühe hieß es einmal. Es waren Tiere, von denen es auch hieß, dass sie makellos waren, ohne irgendwelche Krankheiten, auf die noch nie ein Joch gekommen ist und die noch nie gearbeitet haben. Und diese Tiere wurden, so in den ganzen Kontexten, für heilige Zwecke benutzt. Nur für heilige Zwecke. Zum einen gerade für Brandopfer, für Opfer zur Entsündigung des Volkes. Und auch, sie durften auch eine Arbeit erledigen, aber welche war es? Die Bundeslade zu ziehen. Und als sie das gemacht haben, wurden sie geopfert, verbrannt. Also es waren Tiere, die wurden gebraucht für heilige Zwecke, nicht zur gewöhnlichen Arbeit, nicht um auf dem Feld irgendwas zu arbeiten. Und ich denke, dass auch hier der Esel die gleiche Funktion hat. Auf den noch nie jemanden saß, der noch nie gearbeitet hat, der nur für einen bestimmten Zweck gedacht war, für einen heiligen Zweck, nämlich den König der Könige, den Herrn der Herren, den Messias zu tragen und ihn nach Jerusalem zu befördern. Eine Ehre für den Esel, nicht wahr? Nicht jedes Tier hat dieses Privileg gehabt. Die schauen weiter. Ich lese nochmal, genau, ab Vers 31. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sprecht so zu ihm, der Herr braucht es. Da gingen die Abgesandten hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Besitzer zu ihnen, warum bindet ihr das Füllen los? Warum macht ihr das? Also, kurz hier ist nochmal dann die Wiederholung. Die Jünger tun das, sie gehen hin, sehen das Füllen, binden es los und die Besitzer fragen, was macht ihr da? Die Jünger sagen, der Herr braucht es und sie lassen sie ziehen. Vielleicht noch eine Frage so nebenbei, es fällt mir gerade ein. Wenn wir so daran denken, warum muss Jesus auf einen Esel einreiten? Warum ein Tier, warum darf es nicht gearbeitet haben und so? Und ein entscheidender Grund ist, das will ich euch noch so ans Herz legen, das ist, damit sich die Schrift erfüllt. Da damit sich die Schrift erfüllt. In Zacharia, kurz wurde es erwähnt, Kapitel 9, Vers 9. Dies ist aber alles geschehen, damit erfüllt wurde, was sich durch den Propheten gesagt ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Ich finde, das ist so ein entscheidender Punkt, damit sich die Schrift erfüllt. Wisst ihr, ich predige gerade über die Passion Christi, über die Kreuzigungsreihe. Jetzt sind wir gerade nur bei der Kreuzigung, das ist die achte Predigt, aber wir merken, wie man ins Detail gehen kann. Und wir sehen durchgehend gerade bei der Kreuzigung, wie alles genau geschieht, damit sich die Schrift erfüllt. Jesus reitet auf den Esel ein. Warum werden seine Gewänder zerteilt? Damit sich die Schrift erfüllt. Warum sagt Jesus am Kreuz, mich dürstet? Damit sich die Schrift erfüllt. Warum wird Jesus begraben im Grab eines Reichen? Damit sich die Schrift erfüllt. Alles detailliert, prophezeit und erfüllt. Und wenn eine Prophezeiung sich nicht erfüllt oder es überflüssige Worte waren, können wir die ganze Schrift, das ganze Wort Gottes in Zweifel stellen. Aber Gott hat alles in seinem Plan und jede Schriftstelle wird erfüllt. Auch der Esel. Das ist für mich so erbauend und ermutigend. Das Wort Gottes erfüllt sich. Es ist kein Trug. Könnt ihr jetzt die ganzen Stellen vorlesen, wo es draufsteht, damit sich die Schrift erfüllt, ja, diese ganzen Stellen, aber es wird dann doch zu viel Input. Aber auf jeden Fall sehen wir, die Jünger, sie binden den Esel los und führen den Esel weg. Und sie sprachen dann zu dem Besitzer, was? Der Herr braucht es. Wir finden hier keinen großen Dialog, sondern nur der Herr braucht es und sie lassen sie ziehen. Eine ziemlich kurze Antwort, aber sie reichte. Wenn wir so die Details in den ganzen anderen Evangelien lesen, dann können wir uns gut vorstellen, warum diese ganz kurze Antwort gereicht hat. Einerseits natürlich, weil Jesus es im Vornherein wusste. Ja, er hatte ja die Kontrolle, er wusste genau, dort wird keine lange Diskussion entstehen, dieser Satz reicht. Aber andererseits auch wegen Johannes 12, Vers 9. Dort lesen wir, dass eine große Menge an Juden hinzuströmte zu Jesus, als er noch in Bethanien war. Sie kamen von Jerusalem, sie kamen aus den umliegenden Gebieten und kamen nach Bethanien, dieses kleine Dörfchen, und strömten zu Jesus zu. Und sicherlich hat sich dann ein ganzes Lauffeuer, ja, verbreitet in der ganzen Umgebung. Es hat sich herumgesprochen. Jesus ist da, der Messias, der König, der Herr selbst ist dort und zieht jetzt nach Jerusalem ein. Und alle Einwohner und auch die Einwohner, denke ich, von Betphage haben sicherlich davon mitbekommen. Der Herr ist da, das hat sich überall herumgesprochen. Also man konnte davon nichts mitbekommen. Jeder wusste es. Deswegen auch die unglaublichen Menschenmassen. Und als Jesus dann diesen zwei Jüngern sagte, der Herr sagt ihnen, oder als die zwei Jünger sagten, der Herr braucht es, mussten die Besitzer vom Esel, wahrscheinlich waren sie außer sich, denken, boah, was? Gerade der König, der Könige, er will unseren Esel, unser Esels füllen, ja? Ja, nehmt es, was für ein Privileg, klar. Ich denke, das fließt hier auch mit ein. Und sie gaben ihre Tiere freiwillig. Dann lesen wir weiter in Vers 35 bis 36. Und sie brachten es zu Jesus, also des Esels füllen mit der Mutter, und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus drauf. Als er aber weiterzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg. Durch diese Art, diese Kleider vor Jesus auszubreiten oder sie auch auf den Esel zu werfen, zeigten die Juden oder zeigten seine Jünger, dass sie Jesus als ihren König anerkennen. Die Kleider sollten zum Ausdruck bringen, dass sie sich ihm mit ihrer ganzen Person hingeben und sich ihm unterwerfen, sich ihm beugen und sagen, ja, du bist König. Es gab eine Parallele in den 2. Könige 9,13, wo es um die Krönung von Jehu geht. Und dort heißt es, da eilten sie und nahmen jeder sein Gewand und legten sie unter ihn auf die bloßen Stufen und sie stießen in das Schofern und riefen, Jehu ist König geworden. Ja? Also nochmal symbolisch durch die Kleider wird veranschaulicht, wir beugen uns unter diese Herrschaft, unter diesen König, unter den Messias. Jesus wurde, ich sage jetzt mal, in dem Moment von dem Volk als der kommende Messias, als der kommende König anerkannt. Lukas lässt hier beim Lesen ein paar Details aus, deswegen wollen wir auch das ganze Bild bekommen, die anderen Evangelien noch mit reinnehmen. Ja, Matthäus, Markus und Johannes sagen zum Beispiel noch weitere Details. Ich lese mal aus Matthäus 21, 8, da heißt es, aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Also nicht nur Klamotten, nicht nur Kleider, auch Zweige. Welche Zweige? Johannes sagt Palmzweige von Palmen. Der Palmzweig stand symbolisch für was? Ich habe mal nachgeguckt, schönes Buch, für diese ganzen Symboliken über verschiedene über verschiedene Dinge. Und gerade über den Palmzweig wird gesagt, das ist symbolisch für Friede, für Ruhe, aber auch für Sieg dastand. Die Juden standen in der Erwartung, dass Jesus jetzt nach Jerusalem einreitet und das kommende Königreich aufstellt, um sie von der Machtschaft von den Römern zu befreien, um für Frieden und Ruhe zu sorgen und über sie zu siegen. Und deshalb jubeln ihm alle zu, ihrem Herrscher und König. Schaut mal her, Vers 37. Und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben, mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten. Da war Party. Da war viel los, das war ein Riesenjubelklang, ein öffentlicher Lobpreis. In Matthäus und Markus berichten sogar davon, dass Jesus also von beiden Seiten von diesen Menschenmengen umgeben war, als er nach Jerusalem ging. Also viele gingen ihm voraus und viele waren hinter ihm. Also von allen Seiten umgaben sie ihn und sie lobten Gott wegen all der Wundertaten, welche geschehen waren. Ja, und wenn wir diesen dreijährigen Dienst Jesu anschauen, er hat vieles bewirkt, viele Heilungen, viele Wundertaten, ja, viele machtvolle Predigten, die kein anderer predigen konnte. Auch nicht weit davon, die Heilung von dem blinden Bartimäus wurde kund. Und vor allem die Auferstehung des Lazarus hat sich rumgesprochen. Schaut mal her, das war, ich denke, mitunter das größte Wunder, warum viele Jesus entgegengekommen sind und ihn umgeben haben. In Johannes 12, Vers 17, 18 lesen wir, die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die ganze Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hatte. Ja. Das waren diese Wundertaten, diese Heilungen, mitunter oder vor allem die Auferstehung des Lazarus. Das Volk war außer sich, die Euphorie war riesengroß. Sie wollten Lazarus sehen, aber sie wollten auch Jesus Christus sehen. Ihn als Herrn. Ihn ehren und ihn empfangen und darauf warten, wie er sein Königreich aufbaut. Und was riefen sie? Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Vers 38. Das ist ein Zitat aus dem Psalmen, Psalm 118. Matthäus und Markus sagen noch, dass die Volksmenge Hosianna rief, was übersetzt heißt, hilf doch Herr, hilf uns. Hosianna dem Sohne Davids, Sohne Davids, eine klare auch Bezeichnung für den Messias. Es kommt so ein bisschen eine feierliche Stimmung auf, Alle jubeln Jesus zu. Und jetzt will ich euch wieder auf den Boden sehen. Ich weiß nicht, wie ihr bisher den Text verstanden habt. Aber wir dürfen uns bei all dem nicht täuschen lassen. Alles war sehr feierlich. Aber Jesus kannte die Herzen. Und er wusste, was sich im Menschen befand. Er kannte ihren Lobpreis. Und ich muss ehrlich sagen, es war überwiegend oberflächlich. Sicherlich waren einige Jünger dabei, sie sind Jesus Namen, sie haben von Herzen ihm zugejubelt. Das will ich gar nicht abstreiten. Echte Jünger, auch der blinde Bartimäus und Lazarus, sie waren von Herzen dabei. Aber der größte Teil war Schein, äußerlicher Schein. Viele hatten nur das Verlangen, endlich von den Römern, von der römischen Besatzung freizukommen und ein Leben in Frieden und Freude zu leben, Harmonie. Aber echte Liebe zum Heiland, echte Liebe zu Jesus, sie war nicht da. Neugier, ja. Aber keine Liebe. Warum sage ich das? Wisst ihr, im Laufe der Woche, Jesus reiste ein. Ein paar Tage später, was passierte? Die ganze Haltung der Volksmenge änderte sich radikal. Und was rufen sie? Was rufen sie? Kreuzige ihn. Das war die Volksmenge, die auch Jesus empfangen hat bei Jerusalem. Und gesagt hat, gepriesen sei der König. Die rufen, kreuzigt ihn. Was ist das für ein Wandel? Ein paar Tage nur vergangen. Sie schlagen ihn ans Kreuz. Und wollen stattdessen einen Mörder haben. Barabbas. Statt Jesus. Wenn ich sowas sehe, dann denke ich immer, man ist so schockiert und denkt, wie geht das? Wie kann das sein? Und dann kriege ich auch selber Angst. Das heißt Angst, oder? Aber ich sehe dann, wie das menschliche Herz ist. Wie es täuschen kann. Wie es feindlich sein kann gegen Gott. Und oberflächlich kann man einen so schönen Schein halten. Und dann denke ich mir, und genau so ein hat, Jesus hat genau mich geliebt mit diesem Herz, mit dieser Haltung, der ich vielleicht einen Tag oberflächlich sage, Herr, ich preise dich, und am nächsten Tag bin ich feindlich gesinnt. Jesus kannte diese Herzen der Menschen. Und ich bin sehr froh, dass er mein Herz erneuert hat, dass er in meinem Herzen lebt. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Weil nur er ist in der Lage, dieses Herz zu verändern. Denn es ist überaus tückisch und betrügt und kriegt so schöne Kärtchen. Hör auf dein Herz. Hört nicht auf euer Herz. Hört nicht auf. Hört auf Christus. Hört auf sein Wort. Das ist Weisheit. Das Herz drückt. Was sehen wir also? Ein großer Teil war aus Neugier da, oder sie wollten befreit werden von der Besatzung, oder sie haben sich einfach mit angeschlossen. Ich denke, die Jünger haben das Ganze so ein bisschen in Stimmung gebracht und haben alle mitgemacht. Aber am Ende sehen wir doch, wie viel Wut und Hass dabei ist. Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und Jesus wusste das ganz haargenau. Er wusste das absolut, als er nach Jerusalem einzog, was ihn erwarten wird. Er kam zwar als König, und er ist König, und er verdient die Anerkennung, aber nicht mit dem Auftrag, ein sichtbares Königreich aufzurichten, sondern er kam demütig auf einem Esel, um zu sterben. Zu sterben. Das war nicht nur eine Möglichkeit zu sterben, er musste sterben, er musste. Es gab keinen anderen Weg, weil sonst wären wir alle verloren, bis jetzt. Und dieser Gottesdienst hier wäre vergeblich. Wir sind hier wegen dem Kreuz. Dort wurde für uns bezahlt, an dem Holzpfahl. Das war Jesu Auftrag. Er geht nach Jerusalem. Jetzt war die Zeit, jetzt sollte das Lamm geopfert werden für Sünder am Kreuz. Und das verstand das jüdische Volk nicht, obwohl es im Alten Testament auch prophezeit wurde. Ja, äußerlich machte alles so einen guten Schein, doch in Jesu Herz, wenn wir in Jesu Herz blicken, dann sieht er etwas ganz anderes. Was sieht er, wenn er nach Jerusalem sieht? Er lässt sich nicht täuschen durch diesen ganzen Jubel. Er sieht den Kelch, er sieht das Kreuz und er sieht auch das Gericht, das er selbst ausspricht, Jesus, ein paar Verse danach, über Jerusalem. Er richtet sie. Überleg mal, was für ein Paradox. Sie kommen, jubeln ihm zu, er spricht Gericht aus. Ja, aber Jesus, sie feiern dich doch. Er spricht Gericht aus. Weil er weiß, dass alles oder vieles nur oberflächlich und Schein ist. Schaut mal her, Vers 39 und 40. Könnt ihr noch? Seid ihr noch dabei? Rede ich zu leise? Wo waren wir? 39, ja? Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Diese Pharisäer, die waren auch dabei in der Volksmenge, natürlich. Sie hatten die ganze Volksmenge überhaupt nicht unter Kontrolle. Was geht hier vor? Sie jubeln Jesus zu. Und deshalb, weil sie es nicht unter Kontrolle kriegen, wenden sie sich an wen? An Jesus. Ja, und gehen zu ihm hin und sagen: Was machen deine Jünger da? Weise sie zurecht. Sie sollen aufhören damit. Warum sagen sie das? Weil aus der Sicht der Pharisäer Jesus nicht ihr König war. Er war ein Aufrührer, einer, der mit Beelzebub, mit Satan selbst die Dämonen austreibt. Ja, das war er in ihren Augen. Aber nicht der Messias, nicht der wahrhaftige König. Darum sollte das Volk schweigen und sie baten Jesus: Weise deine Jünger zurecht. Und jetzt ist interessant, diese letzte Aussage. Und ich habe die mal gelesen, es gibt Auslegungen, ich will euch sagen, wie ich sie am besten verstehe, und ich denke, das ist sehr einleuchtend. Jesus sagt, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Das ist vielleicht nicht so gut übersetzt hier in der Elberfelder, steht: Ich sage euch, wenn diese schweigen, oder wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Eine interessante Aussage, die Jesus hier macht, und ihr werdet euch wundern, was sie bedeutet. Vielleicht nicht das, was ihr denkt. Wenn man so das beim ersten Mal diesen Text liest, denkt man: Naja gut, also wenn jetzt die Jünger oder die Volksmenge einfach den Mund hält und ruhig ist, ja, dann fangen an die Steine zu jubeln und zu schreien. Ja, wenn nicht schon das Lebendige jubelt, ja dann die toten Objekte. Habt ihr so gedacht? Vielleicht. Kam mir auch zuerst in den Sinn. Ich will euch eine andere Möglichkeit zeigen und ich denke, die ist besser. Jesus sagt, wenn dieser Lobpreis aufhören wird, wenn dieser Jubel hier still sein wird, dann werden die Steine schreien. Und es gibt eine interessante Parallelstelle, lese hier direkt aus Habakuk. Habakuk 2, Vers 11. Dort heißt es, Habakuk 2, Vers 11. Ja, der Stein wird aus der Mauer heraus schreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Ich will euch kurz nur den Kontext geben, um was in Habakuk geht. Es geht um diese Chaldäer. Die Chaldäer, ein Volk, ein grausames Volk. Und Gott spricht über dieses Volk Gericht aus. Wegen all ihrer Gewalt. Wegen all ihrer Unterdrückung, sie erobern Städte und misshandeln die Leute auf brutalste Weise. Sie bauen, zerstören Häuser, sie bauen Städte mit Blut auf und gründen auch Ortschaften, ja, heißt es auch in dem Kapitel, auf Ungerechtigkeit. Und der Stein macht was? Er schreit diese Gewalttaten aus. Er schreit diese Ungerechtigkeit aus. Er schreit nach Gericht und Rache. Es ist wie so ein Zeuge, dieser Stein. Die Leute sehen das, sie sehen alles in Trümmerhaufen, alles auf Blut gebaut, die Leute werden abgeschlachtet. Hier geht es um die Chaldäer, weil sie sehr grausam waren. Und der Stein schreit aus. Er steht praktisch als Zeugnis, als Ausruf gegen diese ganze Gewalt. Und er schreit Gericht aus. Was macht ihr? Und ich denke, das Gleiche meint Jesus hier. Nicht über die Chaldäer, aber über Israel. Und er sagt, über euch wird Gericht kommen. Jerusalem wird zerstört und kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Schaut mal ganz kurz die nächsten Verse in Lukas 19. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Überlegt mal diesen erst Jubel und jetzt weint Jesus. Und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen, von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden auch dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir, und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und ich will nur kurz darauf eingehen. Ich denke, was Jesus mit dieser Aussage meint ist, so wie damals die Steine bei den Chaldäern, ja, diese Tatsachen ausgeschrieben, dieses Gericht, was ihr gemacht habt, so denke ich, wird es auch Israel oder Jerusalem ergehen, weil sie Gericht auf sich ziehen und den Messias endgültig abgelehnt haben. Nein zu ihm gesagt haben, wir brauchen dich nicht. Und Jesus sagt, wenn dieser Lobpreis hier enden wird und wir sehen die Tage danach, Jesus reist ein, nächsten Tag war nichts, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, es ist kein Lobpreis. Und dann hören wir wieder die Volksmenge am Freitag, was? Kreuzigt ihn. Diese Ablehnung des Messias zieht Gericht auf sich. Und das Gericht kommt und Jesus weint drüber und er sieht schon in ferne Zukunft. Wir sehen das auch 70 nach Christus, dass Jerusalem komplett zerstört wird. Kein Stein steht mehr auf den anderen. Ich denke, das sind die Steine, die hier schreien. Das ist das, die Gericht ausschreien und sagen, weil ihr den Messias abgelehnt habt. Ich war 3 Jahre bei euch. Ihr habt alles mit angesehen und dennoch sagt ihr am Ende, nein. Wir brauchen keinen Christus. Stattdessen kreuzigt ihr ihn. Übt Gewalt aus und zieht das Gericht auf euch. Habt ihr das so mal gesehen? Wenn ich mal über den Palmsonntag jemanden Predigt hören habe, dachte ich, es war alles schön und gut, Freude. Das war es nicht. Äußerlich ja. Aber innerlich, Jesus
fühlt sich ganz anders. Er kennt die Herzen. Und das Interessante ist auch, weil er dieses Gericht ausspricht und sagt, die Steine werden schreien, ihr werdet verwüstet werden. Vor allem in diesem Kontext, man sieht, ein paar Verse nach spricht er ja gleich über Gericht. Er spricht gleich über das Gericht. Und das ist eingetroffen. Es gibt kein Zurück mehr dann für Israel. Sie haben die Chance und Jesus sagt, was sagt er hier in zum Schluss, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Christus war da. Eine Zeit, Gott hat sein Kostbarstes gesendet und ihr wart blind. Wie heißt es in Johannes 1? Ihr liebtet die Finsternis mehr als das Licht. Und er predigt das Evangelium. Er predigt sich selbst. Ich bin der Inhalt. Glaubt an mich. Ich bin das Brot. Ich bin das lebendige Wasser. Glaubt an mich. Nein. Ein kleiner Rest, ja, sie glauben. Die Jünger glauben und verteilen das Evangelium über die ganze Welt, aber der größte Teil bleibt verstockt und verhärtet und zieht das Gericht auf sich, die schreienden Steine. Und ich denke nicht nur das Gericht hier, dass Jerusalem dann zerfallen ist, 70 nach Christus, sondern auch das ewige Gericht, dass die Menschen, die Christus abgelehnt haben, natürlich in Ewigkeit dafür büßen müssen und Christus selbst über sie richten wird. Ich will euch so die Frage stellen, wer ist Christus für dich? Bist du hier und jubelst ihm zu in den Liedern, das sind wunderschöne Lieder, aber es bleibt oberflächlich, es ist ein bisschen aus Neugier, aus welchem Grund? Oder ist wahre Liebe zum Heiland zu sehen? Denn es ist eine entscheidende Sache hier, wie beim Volk Israel. Es geht hier, für die einen ist Christus wer? Der Retter und Herr. Für die anderen, das ist die Kehrtseite der Münze, der Richter in alle Ewigkeit. Und ich denke, damit wird jeder konfrontiert. Wer ist Jesus Christus für dich? Bist du einfach nur einer, der mitläuft und am Ende trotzdem sagt, kreuzigt ihn, ich brauche ihn nicht? Oder bist du wirklich von innen heraus erneuert? Hast du eine neue Gesinnung und sagst, Jesus ist alles für mich, mein Herr, mein Heiland und ich bezeuge das durch mein Leben, indem ich ihm nachfolge? Ist dieser Gehorsam bei dir zu sehen oder eher Ablehnung, eher Oberflächlichkeit? Eher Neugier. Hinterfrag dich das. Nicht, dass es wie beim jüdischen Volk endet. Weil diese Fragen sind sowas von entscheidend. Es geht hier nicht nur um eine zertrümmerte Stadt. Hier geht es um die Ewigkeit. Wie sieht deine Ewigkeit aus? Wo verbringst du sie? In Ablehnung gegen Christus oder in seiner Aufnahme? Lass uns gemeinsam beten. Ich bete dann zum Schluss.
Wir wollen dir von Herzen danken, dass du Jesus auf diese Erde geschickt hast und dass er das alles so unter voller Kontrolle, in seinem vollen Bewusstsein sich dafür entschieden hat, diesen Weg zu gehen, der er selber arrangiert hat, der selber geplant hast du es, aber der es ausgeführt hat. Vater, ich will dir von Herzen dafür danken, dass wir von dir in einer Weise erfasst worden sind vom Evangelium, die über das Party-Christsein, Schönwetter-Glaube hinausgeht. Ich danke dir, dass du uns mit dem Evangelium erfasst hast, bis in unser tiefstes Inneres hinein, sodass wir wissen dürfen, egal ob es durch schöne und segensreiche Zeiten hindurchgeht, durch grünes Land oder ob es durch die Wüste hindurchgeht, Herr, dass du unsere einzige Hoffnung bist, will ich dafür preisen, dass wir dich von Herzen in Wahrheit und im Geist anbeten dürfen. Danke dir, dass du es nicht vor unseren Augen verborgen hast. Danke, dass wir sehen dürfen. Und ich will dich bitten, Herr, für jeden, dessen Augen es noch verborgen ist, dass du auch heute Menschen rettest, dass du auch heute den Vorhang zur Seite ziehst und sehen lässt. Danke dir für diesen Tag der Gnade. Amen.
Herr, ich danke dir für den siegreichen Einzug auch in meinem Herzen. Ich danke, dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Und ich bitte, bewahre du mich auch vor dem Scheinlob. Amen. Amen.
Danke dir, Herr, für dieses wunderbare, klare Wort von mir, von uns. Amen.
Amen. Damit und danke, dass du deinen Sohn geschickt hast, der für unsere Schuld ins Kreuz gegangen ist, der die ganze Last abgenommen hat und wir selber waren. Herr, wir dich einfach bitten, füll du unser Herz mit deinem Heiligen Geist. Erneuere unser Herz, dass wir den klaren Blick nicht auf Jesus sehen. Und dass wir diesen Blick nicht verlieren und uns nicht ablenken lassen von Dingen, die die Welt um uns herum bietet und uns immer wieder verführen möchte. Dann nimm du uns an der Hand und führe uns zum Ziel. Amen.
Amen.
Herr Jesus Christus, ohne dich wird unser ganzer Glaube, unser ganzes Christentum, es wird komplett zerfallen, weil wir hätten kein Fundament, wir hätten keine Grundlage. Jesus, du bist unser Zentrum und dich wollen wir auch predigen, Herr. Dich wollen wir verinnerlichen, über dich wollen wir nachsinnen. Es geht um dich. Herr Jesus, du siehst, wir wären wahrscheinlich genauso Menschen, die dir oberflächlich zujubeln würden, neugierig wären, aber am Ende doch feindlich gegen dich wären, weil wir die nicht haben wollen. So ist das natürliche Herz des Menschen. Und doch hast du unser Herzen gewandelt, Herr, und wir sind neu und wir dürfen wie Johannes mit weiteren Frauen wie Maria Magdalena vor dem Kreuz stehen und bis zum Kreuz gehen und nicht weglaufen. Und dich bestaunen, Herr, und auch in Tränen ausbrechen und uns freuen, dass du wieder auferstanden bist. Jesus, aber das beruht nicht darauf, weil wir so gut sind, sondern weil du unsere Herzen komplett geändert hast. Du hast uns eine komplett neue Richtung gegeben. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben. Du hast uns dich selbst gegeben, Herr, und du bist in uns. Und deshalb stehen wir hier und jubeln, Herr, und dürfen von Herzen jubeln, weil wir fähig dazu sind. Nicht von uns selbst, sondern weil du in uns bist. Danke dir, Herr Jesus. Wir wollen dir jubeln, zujubeln, nicht nur heute, sondern wir wissen auch in alle Ewigkeit, Herr. Denn du bist der Friedefürst. Du bringst Freude. Du bringst Sieg. Und für die anderen, Herr, aber auch das gerechte Gericht. Lass uns die Zeit nutzen, die Möglichkeiten, Herr, um das Evangelium weiterzugeben. Denn das ist die einzige Botschaft, Herr, die uns mit Gott versöhnt. Amen.